The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 23. April.
Tonight on The Wrap, breaking news. Donald Trump extends America's ceasefire with Iran.
Donald Trump hält also den News Cycle weiter in Atem mit seiner Iran-Politik. Vor 54 Tagen ging das Bombardement durch die USA los. Im Moment ist weiter Waffenruhe, zuletzt überraschend verlängert von Trump selber. Neue Friedensgespräche gäbe es eventuell ab Freitag, sagte er der Boulevardzeitung New York Post. Nicht zu verwechseln mit der New York Times. Bei CNBC erklärte er dann gestern, dass er an einen Deal mit dem Iran glaube. Die Mullahs hätten ja auch gar keine andere Wahl. Ist ja klar.
What I think is that we're going to end up with a great deal. I think they have no choice.
Und zum wiederholten Male behauptete er, es habe in Teheran einen Regime-Change gegeben. Damit meint er, Trump, dass unter anderem der Ayatollah Khamenei tot sei oder tot ist, was er ja ist, aber dessen Sohn ist halt nachgerückt. Und damit ist das kein Regime-Change, sondern ein neuer Ayatollah ersetzt den alten Ayatollah. Trump bleibt stur.
We've taken out their leaders, frankly, which does complicate things in one way, but these leaders are much more rational. It is regime change, no matter what you want to call it.
So bleibt denn das Mullah-Regime weiter an der Macht mit all seinem Terror gegen das eigene Volk und auch einer öffentlichen Ordnung, die fernab von all dem ist, was wir als liberal bezeichnen würden. Strenge Kleidervorschriften, vor allem für Frauen, Alkoholverbot, drakonische Strafen, der sogenannte Wächterrat achtet auf die Einhaltung religiöser Regeln. Ein Rechtsstaat gibt es in Teheran, im Iran insgesamt nicht. Für wen das alles eine schlechte Nachricht ist, tja, das sind jene Iranerinnen und Iraner, die zuletzt auf die Straße gegangen waren, für ihre Rechte. Viele von ihnen hatten auf Reza Pahlavi gehofft. Reza Pahlavi ist der älteste Sohn des letzten Schahs, 65 Jahre alt ist auch dieser Sohn schon. Er lebt in den USA im Exil und heute kommt er nach Berlin. Die Bundesregierung allerdings empfängt ihn nicht. Es bestehe kein Bedarf für ein Gespräch, heißt es. Offenbar will man es sich mit den Mullahs nicht verscherzen. Außenpolitik auf Samtpfoten. Stattdessen trifft Pahlavi Armin Laschet, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, immerhin. Es sind Demos in Berlin angekündigt von Gegnern und von seinen Unterstützern. Meine Kollegin Chelsea Speaker hat den Mann vorab gesprochen, denn der Schah hat einen Auftritt verdient, und zwar nicht im Hinterzimmer der Macht, sondern auf offener Bühne. Und deswegen hören wir dieses Gespräch heute, und zwar um 10 Uhr in voller Länge auf thepioneer.de. Hier schon mal ein kleiner Ausschnitt. Pahlavi, der ein Befürworter des amerikanischen Angriffs ist, spricht mit Chelsea über Trumps Wut-Tweet. Das war dieser Tweet, wo er die ganze Zivilisation des iranischen Volkes zu vernichten drohte. Aber der oppositionelle Schah sagt, das seien doch nur Worte, darauf gebe er nicht viel, es zählen die Handlungen. Und ja, es würden Menschen im Iran sterben bei alledem, aber er fragt rhetorisch, ob die Iraner, die für Freiheit kämpfen, besser dran wären mit einer Beschwichtigungspolitik der Europäer. Das lässt er offen und das ist seine Anklage auch an diese Bundesregierung.
We cannot turn a blind eye to the fact that there are real consequences for the civilians under the American military intervention that's going on right now. I read that more than 3,500 of your countrymen have been killed since the start of the war because of that. We've heard continued threats from Donald Trump to destroy civilian infrastructure and even to extinguish the entire civilization. Is that indeed something that you can really get behind?
Well, first of all, I don't think any government can change a civilization just by talking about it. Iran has survived for over 25 centuries in terms of its long civilization. So I think these are just words.
But that was a pretty hard threat that a lot of people took to mean he means even harder military intervention.
Well, I've learned something, Chelsea, in the past few weeks, and that is not to have a judgment based on every day's headlines rather than the actual actions or results. But you raise an important point. Yes, there's no conflict without casualties. The question is, will the Iranian people who are asking for total freedom be better served at the time that the world, including Europe, continues on a path of appeasement, continues on trying to engage with the remnants of the regime?
Das ganze Gespräch, wie gesagt, ab 10 auf thepioneer.de. Das ist die Verabredung mit dem Schah gewesen, an die wir uns halten wollen. Ich hoffe auf Ihr Verständnis. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Wie denkt eigentlich der Vorstandsvorsitzende von Bilfinger, Thomas Schulz, über Merz und die Verfasstheit der deutschen Wirtschaft?
Es ist eine Deindustrialisierung und die Wirtschaft geht nach unten weg. Wenn Sie die staatlichen Investitionen, die ja auch richtig sind, aber sehr groß, rausziehen, ist die Wirtschaft am Schrumpfen.
Hanne Schwedt erklärt uns die neuesten Zahlen von Tesla und dann feiern wir einen Urknall im Rock'n'Roll-Universum. Denn vor 50 Jahren erschien die erste Platte der Ramones.
Was die veränderte Ausgangslage für die wirtschaftliche Entwicklung bedeutet, ist hier abgetragen. Für das laufende Jahr rechnen wir mit einem realen BIP-Wachstum von 0,5%. Für 2027 rechnen wir mit einem BIP-Wachstum von 0,9%. Die Jahresprojektion von Januar haben wir deshalb herunter korrigiert um jeweils 0,5 Prozentpunkt.
Man hat es nicht leicht als Wirtschaftsministerin in Deutschland im Jahre 2026. Zoff mit dem Koalitionspartner, keine Rückendeckung vom Kanzler. Und jetzt musste Katharina Reiche auch noch verkünden, dass die Wirtschaft in diesem Jahr noch weniger wachsen wird als gedacht. Im Januar hatte man noch 1% erwartet, auch schon keine Spitzenleistung. Jetzt sind es nur noch 0,5%. Schuld ist der Krieg im Iran, heißt es. Und ob diese 0,5% am Ende des Jahres da immer noch stehen, ich bezweifle das. Also trübe Aussichten für die Wirtschaft. Was konkret erwarten eigentlich die Unternehmer und die CEOs jetzt von der Politik? Ich habe nachgefragt bei Thomas Schulz, CEO des Industriedienstleisters Bilfinger SE. Der Konzern ist nicht nur in Europa aktiv, sondern in Nordamerika, im nahen Mittleren Osten mit über 30.000 Mitarbeitern. Ein Industriedienstleister plant und betreibt Industrieanlagen, ist keine Baufirma. Das tun andere. Aber Bilfinger sitzt im, wenn man so will, intelligenten Teil in der Steuerung der Industriegesellschaft weltweit. Hören wir also mal zu, wie der Mann sich den wirtschaftlichen, auch den gesellschaftlichen Wandel in Deutschland vorstellt. Einen schönen guten Morgen, Thomas Schulz.
Guten Morgen, Herr Steingart.
Wenn Sie brav der Regierung folgen und den 1.000-Euro-Bonus auszahlen an Ihre über 30.000 Mitarbeiter, sage ich mal, auch weltweit, auch an die anderen wegen der Gleichheit, was kostet Sie das dann eigentlich?
So roundabout 25 Millionen Euro.
Die Sie nicht budgetiert haben, werden Sie das tun?
Nee, wir haben es weder budgetiert, noch im Plan drin, noch in den kurzfristigen Auslagen, noch wird es unsere Wettbewerbsfähigkeit steigern, eher dann natürlich minimieren.
Sie haben ja 30.000 weltweit, aber 7.000 in Deutschland. Und was ist mit den 7.000 in Deutschland? Können die diese kleine Märzsche Vorzugsbehandlung vielleicht vertragen?
Wenn Sie die in Deutschland zahlen, müssen Sie die auch im Ausland zahlen. Wir haben ja keine Zweiklassengesellschaft in einer Firma.
Das heißt, Sie sind kein Fan dieses Geschäfts zulasten Dritter, was es ja de facto ist.
Also bei aller Liebe, wenn man sich umdreht und rumschaut, ich sehe nirgendwo Fans, außer in der Politik, beziehungsweise außer in der Regierungspolitik.
Gut, die Regierung versucht, sich ein bisschen beliebt zu machen. Sie ist reichlich unbeliebt. Gleichzeitig die Wirtschaft stagniert. Wir haben alle 20 Minuten, das hat der Deutsche Industrie- und Handelstag jetzt publiziert, alle 20 Minuten eine Firmenpleite. Sie überblicken ja weltweit die Industrie, für die Sie planen, projektieren, auch Anlagen betreiben. Was ist mit der Industrie in Deutschland los, Herr Schulz?
Also erstens glaube ich nicht, dass man Stagnation nennen kann. Es ist eine Deindustrialisierung. Und die Wirtschaft geht nach unten weg. Wenn Sie die staatlichen Investitionen, die ja auch richtig sind, aber sehr groß, rausziehen, ist die Wirtschaft am Schrumpfen. Das ist Nummer eins. Es bezieht sich nicht nur auf die Industrie. Es ist die Gesamtwirtschaft. Und ich wiederhole das immer gerne in Interviews, die Wirtschaft ist Teil der Gesellschaft. Also hat die Gesellschaft, die deutsche Gesellschaft hat einen negativen Einschlag. Kommen wir jetzt in die einzelnen Industrien. Wir sind hauptsächlich in den Prozessindustrien unterwegs. Und da ist es gleichgültig, ob es Öl, Gas, Chemie, Pharma, auch Ernährung. Wir sind überall unterwegs, außer in den sogenannten Assembly-Industrien.
Was sind das für Industrien?
Autoindustrie. Autoindustrie zum Beispiel. In all diesen Industrien, die Energie benötigen, um irgendetwas herstellen zu können, geht es nach unten weg. Es gibt ein paar kleine Nischen, wie in der Pharma, wo es gar nicht so schlecht aussieht. Aber wenn Sie in die Chemie oder in die Energie hineinschauen, liegen wir bei einem Produktionsindex unter -30% gegenüber 2019, also dem letzten Jahr vor Corona. Die Welt hingegen ist in diesen Industrien gewachsen. Das heißt also, die deutsche Deindustrialisierung wurde von anderen angenommen und überkompensiert. Das wird auch so schnell, wenn überhaupt jemals, zurückkommen.
Aber was läuft falsch? Die Regierung, Friedrich Merz, ist, sagen wir mal, wohlmeinend gegenüber der Wirtschaft. Er möchte eigentlich Wachstum erzeugen. Auch die SPD möchten Wachstum erzeugen, schon um ihre Haut zu retten. Warum gelingt das nicht? Was läuft falsch? Was sind die drei, Herr Schulz, Kernpunkte, warum wir das Vor-Corona-Niveau noch nicht erreicht haben als fast einzige Industrienation der Welt?
Also erstmal würde ich das nicht nur auf den Herrn Merz als Kanzler. Wir haben gute Leute in der Regierung. Die Frau Reiche hat die richtigen Ideen und die richtigen Pläne auf dem Tisch. Es wäre vielleicht ganz gut, in der Regierung auch die Wirtschaftsministerin in einer wirtschaftlichen Talfahrtssituation wie Deutschland ist, zu unterstützen und sie auch an allen Ecken und Kanten zu fördern.
Aber das passiert ja genau nicht, Herr Schulz. Sie wird ja kritisiert dafür, dass sie nach vorne geht und wird tatsächlich von ihrem Chef in den Senkel gestellt.
Ja, ich drücke es mal so aus. Die Frau Reiche hat die Wirtschaft hinter sich zu großen Anteilen. Denn es bleibt uns gar nichts anderes über, als die Übergriffigkeit des Staates, die Bürokratie abzubauen, den Sozialstaat so zu bauen, dass er finanzierbar ist. Die Belastung, die auf den Unternehmen, die Belastung, die auf den Privathaushalten liegt, ist in Deutschland viel zu hoch. Und die Idee, und jetzt kommen wir zu dem sogenannten Koalitionspartner, dem kleinen Koalitionspartner, der ja weitaus mehr Zeit und Raum bekommt als die eigene große Partei in der Koalition. Wenn Sie hineinschauen, dass eine Umverteilungspolitik, eine Neidpolitik wird nicht funktionieren. Wenn Sie einen Kuchen haben, ob Sie den 10-mal schneiden oder teilen oder 20-mal, der Kuchen bleibt gleich groß. So ist es nun mal. Wir müssen wieder uns auf unsere Stärken berufen. Und die Stärken sind, dass wir sehr gut in der Industrie sind. Deutschland ist ein Facharbeiterland. Deutschland ist ein Land mit Ingenieuren und Technologieoffenheit. Das muss auch in der Politik irgendwann mal wieder ankommen. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
Nein, es kommt deswegen nicht an, weil natürlich in der Klima- und Energiepolitik Entscheidungen getroffen wurden, schon von Vorgängerregierungen, die jetzt bezahlt werden. Die Energiepreise sind hoch, die Lohnnebenkosten sind hoch wegen des Sozialstaates. Sie haben das erwähnt. Deswegen, wie soll die Regierung das machen? Ist die Regierung nicht auch ein Gefangener unseres Systems und unserer Prämissen aus den letzten 10 Jahren?
Erstens glaube ich nicht die letzten 10 Jahre. Die Frau Merkel war, glaube ich, 2005 an die Macht gekommen. Und da würde ich eigentlich anfangen zu sagen, von da an ging es runter. Wenn Fehlentscheidungen getroffen worden sind, muss man die wieder revidieren. Man kann nicht als Argument vorwärts gehen und sagen, ich kann nichts ändern, weil früher mal Entscheidungen getroffen worden sind. Atomausstieg ist eine falsche Entscheidung. Alle um uns herum investieren in Nuklearanlagen. Das muss wieder auf den Tisch. Die Gesellschaft, die gesamte Gesellschaft in Deutschland muss sich wieder neu erdenken in Bezug auf Energiepolitik. Jeder will regenerative Energien. Aber solange die nicht ausreichend und gesichert zur Verfügung stehen, müssen andere Energiequellen beikommen. So ist es. Und jedes Land versteht das. Nur Deutschland nicht.
Was muss noch auf dem Tisch, Herr Schulz? Was sind die, jetzt wo wir schon über die unbequemen Wahrheiten sprechen, was gehört noch auf den Tisch des Hauses, wo sich vielleicht Regierung, vielleicht Medien, vielleicht Öffentlichkeit Illusionen machen?
Wir haben zu viele wir haben nicht genügend Anreize, an dem Wirtschaftsleben als Individuum im Land teilzunehmen. Es sind zu hohe Krankenstände. Infrastruktur funktioniert nicht. Ich nehme nur mal ein klassisches Beispiel. Wir haben eine relativ niedrige Frauenarbeitsquote und eine sehr geringe Teilzeitarbeit. Infrastruktur verbessern, mehr Kindergartenplätze, einfachere Systeme, die es den Leuten, den Menschen erlaubt, auch mit Kindern arbeiten zu gehen. Ich kann eine ganze Reihe davon bringen. Dann die Sozialbelastung für diejenigen, die arbeiten gehen, reduzieren. Wenn wir an die Leute denken, die nicht arbeiten gehen, die Anreize für Arbeit wieder erhöhen. Wenn wir Vergleiche ziehen mit unseren Mitarbeitern, die ja tariflich gebunden sind, mit denjenigen, die nicht arbeiten gehen, aber könnten. Und ich sage das immer wieder, weil ja in Deutschland man sofort in eine böse Ecke hineingestellt wird. Nicht alle, die nicht arbeiten gehen, können arbeiten gehen. Das wissen wir auch. Ein Sozialstaat, die soziale Marktwirtschaft hat das sehr gut abgefangen. Aber es kann mir keiner erzählen, dass die Anzahl, die wir derzeit haben, wirklich alle nicht in der Lage sind, arbeiten zu gehen. Ein weiterer Punkt, Aus- und Weiterbildung. Kein Spielfeld für irgendwelche linken Ideen, sondern klassische Aus- und Weiterbildung. Wir haben gute Schulen, wir haben gute Universitäten. Nutzt die mehr. Der Ausbildungsstand in Deutschland relativ zu anderen, nicht absolut, aber relativ zu anderen, hat sich nicht so gut entwickelt. Es ist ein Standortvorteil, wenn man eine sehr gute Ausbildung hat.
Herr Schulz, ich bedanke mich für diese klaren Aussagen zu dem, was zu passieren hat in Deutschland. Ich glaube, da hat jeder genug darüber nachzudenken. Das hat Erkenntnisgewinn gebracht. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke, Herr Steingart.
So klingt der Sound der Pioneer Band und wo Sie dieses Saxophon hören, da sind die Pioneers nicht mehr weit. Wir, das ist das Team von The Pioneer, das auch in diesem Jahr auf große Bühnentournee geht mit dem Late Night Briefing, live und in Farbe. Das, was Sie hier morgens hören, können Sie dort sehen und hören und wir können uns treffen auf der Bühne, vor der Bühne und vor allem auch nach der Show. Wir kommen dieses Mal unter anderem nach Heidelberg, nach Erfurt, nach Stuttgart, aber natürlich auch wieder nach Berlin, nach München. Zwei Abende München, Hamburg, Köln sowieso. Alef Doan ist dabei, Chelsea Speaker, Jörg Thaddeus kommt mit, Diana Kinnert, Pia von Versebe. Wir alle bringen unseren Journalismus auf die Bühne. Und mich will man, so hat man mir gesagt, auch mitnehmen. Ich freue mich drauf. In 2 Monaten geht's los in Hamburg. Alle Infos in den Shownotes. Wir sehen uns.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da werden die neuen Zahlen von Tesla heftig diskutiert. Anne Schwedt in New York weiß mehr. Einen wunderschönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, für Tesla ist es diesmal ein klassisches besser als befürchtet. Und genau das reicht, um die Aktie nachbörslich zumindest leicht nach oben zu ziehen. Der Gewinn lag mit bereinigt 41 Cent je Aktie über den erwarteten 37 Cent, während der Umsatz mit 22,4 Milliarden Dollar knapp unter der Prognose blieb. Aber immerhin noch 16% über dem Vorjahr. Das Autogeschäft ist um 16% gewachsen, die Auslieferungen haben zugelegt und wichtig für die Börse, die Automargen sind mit gut 19% so hoch wie in keinem Quartal des letzten Jahres, weil Tesla höhere Durchschnittspreise und niedrigere Materialkosten meldet. Trotz harter Konkurrenz aus China und der politischen Kontroversen um Elon Musk versucht Tesla auch, das Narrativ klar Richtung Zukunft zu drehen. Mehr günstigere Modellversion, massive Investitionen. Die Investitionsausgaben sind um ein Drittel gestiegen. Und der Plan, ab jetzt die erste große Optimus-Roboterfabrik aufzubauen, die dann bis zu 1 Million humanoide Roboter im Jahr produzieren soll. An den Zahlen sieht man aber auch, noch trägt fast alles weiterhin das klassische E-Auto, während Robotaxis und Roboter eher eine Story für die Zukunft sind. Für jetzt reicht aber die Kombination aus Margenerholung und besser als gedacht, damit die Aktie, wie gesagt, zumindest leicht zulegen kann.
Sehr, sehr interessant, Anne. Außerdem hat sich ja Boeing noch in die Bücher schauen lassen. Da sieht's besser aus als gedacht, richtig?
Ja, genau. Bei Boeing sieht es tatsächlich besser aus als befürchtet, auch wenn unterm Strich immer noch ein kleines Minus steht. Der Flugzeugbauer hat im ersten Quartal den Verlust viel stärker eingedampft als erwartet. Statt der prognostizierten 83 Cent lag der bereinigte Fehlbetrag nur bei 20 Cent je Aktie. Der Umsatz stieg um 14% insgesamt. Die zivile Sparte lieferte 143 Jets aus, 10% mehr als vor einem Jahr. Dazu kommen ein kräftiger Zuwachs im Rüstungsbereich, da gab es 21% plus, und wachsende Serviceerlöse. Wichtig für die Börse ist aber auch der Blick nach vorn. Die Konzernführung will die Produktion der 737 MAX im Sommer von 42 auf 47 Maschinen pro Monat erhöhen. Gleichzeitig meldet Boeing weiter robuste Bestellungen und einen Rekordauftragsbestand von über 6.100 Flugzeugen, obwohl ja der Nahostkrieg läuft. Also kurz gesagt, Boeing verdient noch kein richtiges Geld, aber der Turnaround nimmt Fahrt auf. Weniger Verlust, mehr Auslieferungen, volle Auftragsbücher und ein Management, das beim 737 MAX Hochlauf wieder Angriff statt Krisenmodus signalisiert.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass man extrem einflussreich sein kann, auch ohne großen kommerziellen Erfolg. Heute vor genau 50 Jahren erschien das erste Album einer Band, die den Punk als Genre mitgeprägt hat. Die Platte Ramones von der Band Ramones. Hey, oh, let's go. Die Rocker hatten 1974 im New Yorker Stadtteil Queens zusammengefunden. Lange dunkle Haare, Ponyfrisur, zerrissene Jeans, Lederjacke. Sie vermissten eben die gute alte Rock'n'Roll-Musik und wollten weg von diesen psychedelischen Klängen, die damals gerade in waren. Zu kompliziert, zu langsam, das war ihre Kritik an der Musik ihrer Zeit. Also machten sie ihr eigenes Ding. 2 Jahre später kam das Album. 14 kurze, schnelle, zum Teil auch harte Songs, insgesamt unter 30 Minuten das Ganze. Aufgenommen wurde diese Platte in nur 17 Tagen mit Produktionskosten von knapp $6.500, also praktisch nichts. Dafür bekommt man heute nicht mal ein halbes Konzert. Doch Chartstürmer und Kassenschlager waren diese Punks jedenfalls nicht. Kein Hit wurde eine Nummer 1. Das Ganze war nichts für die Massen. Ihre Fans hatte diese Band aber trotzdem. 22 Jahre lang tourten die Ramones quasi nonstop, gaben mehr als 2200 Konzerte. Donnerwetter. Ich wünsche Ihnen einen kreativen, einen fetzigen Start in diesen neuen Tag. Und wenn Sie uns gerade über Spotify oder Apple Podcast hören, dann geben Sie uns doch eine Bewertung. Das Team freut sich, denn mit einer Bewertung steigen wir den Charts auf und neue Hörerinnen und Hörer erfahren von diesem Morning Briefing. Morgen begrüßt Sie im Übrigen Chelsea Speaker aus diesem Studio an diesem Mikrofon. Bleiben Sie ihr, bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart. Hey!